Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von 331. Drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Dies ist der interreligiöse Podcast vom House of One. Ich bin Kybra und wir sitzen wieder mal gemeinsam mit meinen tollen Co-Moderatorinnen, mit Maike und Rebecca. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir wieder mal eine neue Folge aufnehmen.
Hallo, schön wieder hier zu sein.
Hi.
Ja, wir befinden uns momentan im März. Und der März ist so ein interreligiöser Monat jetzt geworden. Wir befinden uns in der muslimischen und christlichen Fastenzeit. Gestern war Purim. Wir haben jetzt natürlich die Folge ein bisschen früher aufgenommen, als ihr sie anhört. Und wir möchten heute darüber sprechen, ja, was ist denn eigentlich, welche Gemeinsamkeiten haben wir, was ist Purim, was ist die christliche Fastenzeit und aber auch Ramadan. Natürlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die alle Folgen mithören, die wissen schon, dass wir über das Fasten gesprochen haben, dass wir über Ramadan gesprochen haben und da möchte ich euch gerne nochmal verweisen auf die vorherigen Folgen darüber, die wir auch verlinken im Shownote.
Aber wir haben heute nochmal ein ganz paar besondere Special Facts dabei und Nerdwissen, was ihr noch nicht kennt zu dem Thema.
Genau, deswegen dranbleiben und schauen, welche Aspekte ihr noch nicht mitbekommen habt.
Und interessanterweise, als religiöse Person, feiert man die Feste ja immer wieder. Das heißt, nächstes Jahr werde ich mich wieder in der Fastenzeit befinden und ich werde wieder Heiligabend feiern, ich werde wieder Ostern feiern. Einige würden jetzt vielleicht denken so, oh Mann, schon wieder irgendwie eine Folge zum Thema Fasten. Aber uns als religiösen Menschen oder wir befinden uns immer wieder in diesen Situationen. Und was ich so super spannend finde, ist, dass ich jedes Mal zu einem besonderen Fest oder einer besonderen Zeit einen neuen Aspekt erlebe und mich diesem aneigne und mich mit diesem beschäftige. Das heißt, wenn ihr genervt seid vom Thema Fasten in unserem Podcast, dann müsst ihr da jetzt leider durch. Weiterhören, denn es werden heute Fakten kommen, die ihr noch nicht kennt. Kybra, Ramadan.
Ja, Ramadan. Also Ramadan ist ein Monat, wo wir fasten, aber nicht nur fasten. Und heute möchte ich tatsächlich nochmal auf die inneren Einkehr nochmal ein bisschen drauf hinweisen. Mir fehlt es tatsächlich, wenn der Ramadan so voll mit Veranstaltungen und Iftars zusammengebunden ist, was mir sehr, sehr viel Spaß macht und was ich auch sehr willkommen heiße und auch als wichtig erachte. Hätte ich doch noch irgendwie mehr Zeit, wo ich auch mehr mit mir selbst irgendwie Zeit habe, Me-Time, wo ich dann tatsächlich meine Zeit am fürs Gottesdienst
benutzen kann?
Ja, nutzen kann, genau. Weil manchmal kommt es doch zu kurz, wenn ich irgendwie nach einem langen Tag dann eben daheim bin, dann schaffe ich das irgendwie gar nicht, sehr viel für meine Religion zu machen und meinen Gottesdienst, also im Koran zu lesen, den Tarawih-Gebet zu verrichten oder aber auch die letzten 10 Tage von Ramadan, den Itikaf, also das Zurückhalten in einem Ort des Betens quasi, das ist gar nicht so möglich, außer wenn man eben Urlaub nehmen möchte.
Ich musste an dich denken, weil ja. Ich glaube, ich habe in der Zeit vor Ramadan und auch zu Beginn des Ramadans bestimmt 4 oder 5 Einladungen zu Iftars bekommen, über das ich mich sehr freue, aber ich dachte so, oh mein Gott, wenn ich schon so viele Einladungen bekomme, wie viele Einladungen hast du bekommen, Kybra? Wie viele Einladungen bekommen andere muslimische Menschen? Es müssen sich doch sehr viele so fühlen wie du. Wo bleibt denn die Zeit? Also schön, dass wir gemeinsam Fastenbrechen feiern, aber ich brauche auch Zeit nach einem Arbeitstag irgendwie für mich.
Absolut. Ich bin, glaube ich, einmal in der Woche nur daheim. Also, okay, ist gut, dass ich nicht einkaufen muss, aber hallo?
Ich hasse Einkaufen auch, deswegen ist es sehr relatable für mich.
Aber genau, meine Wohnung schaut dann auch dementsprechend aus. Ich meine, hallo, ich habe ja gar keine Zeit dafür. Und aber irgendwie wird das trotzdem aber genau so ein bisschen mehr Zeit für mich, hätte ich, glaube ich, schon in Anspruch nehmen wollen.
Gibt es so ein Catering, das nur Iftars, also so eine Catering-Lieferfirma für Iftar?
Ja, also viele machen das eigentlich. Aber die Frage ist halt natürlich immer wieder, ob mit dem Budget eben, ob das immer klappt oder überhaupt, genau, wie das so zu regeln ist. Aber wenn wir gerade eine Veranstaltung bei uns in den Räumlichkeiten haben, dann ist halt eben nicht nur, auch wenn das Essen irgendwie von irgendwo kommt, müssen wir ja mit Teller und Besteck und aufräumen und organisieren. Das ist halt einfach zu viel Zeit.
Ja, mein Chef und ich machen, sorry.
Ja, nee, bitte.
Ich bin so die ganze Zeit so am Nicken für die ZuhörerInnen, die mich nicht sehen, weil gestern auch schon wieder, als wir Purim vorbereitet haben und so, ist einfach so viel Aufbau und Aufwand und zeitliche irgendwie Kapazitäten und körperliche Kapazitäten, die da rein gehen, in so ein Event ist aufzubauen. Mein Boss und ich machen immer so Witze von wegen so Things you do as a Jewish professional, und dann ist es so Müll rausbringen oder halt den Kühlschrank sauber machen.
Ja,
da vom
kann
Essen
ich relaten, das ist
so.
Bei mir genauso.
Ja.
Sollten wir als TikTok oder Reel machen.
Und genau, und ich denke mir auch manchmal so, ich habe ja ewig gekellnert. Ich weiß nicht, ob ich das in diesem Podcast schon mal erwähnt habe.
Nee.
Und manchmal mache ich, nee, ich habe ewig gekellnert. So, seitdem ich 17 war bis, ich weiß nicht, 25, 23, also. Und manchmal sitze ich so auf Arbeit und muss irgendwas machen und Wäsche waschen und weiß nicht was. Und ich bin immer so, arbeite ich eigentlich immer noch im Hotel?
Oh nein.
So, what is going on?
Ich stehe jetzt auch vor so einem kleinen Dilemma. Denn bei all unseren Festen und Festlichkeiten und so kommt immer, wenn es Essen und Getränke gibt, wird das immer von der Gemeinde vorbereitet für die Gemeinde. Das heißt, es wird selber gekocht, es werden Kuchen gebacken, die werden hingestellt, es wird der Kaffee gekocht, ausgegeben und wieder alles sauber gemacht, ist ja klar. Ne? So ist halt so Gemeindeleben, so ist es bestimmt auch in jüdischen Gemeinden oder muslimischen Gemeinden. In diesem Jahr feiert meine Kirche 125 Jahre Kirchenjubiläum und ich dachte mir, es wäre total toll, die Gemeinde mal zu beschenken, dass sie mal nicht selber Kuchen backen muss oder am Grill steht. Jetzt habe ich mir irgendwie mehrere Angebote eingeholt für so einen Pommesstand und für so eine Kaffeearpe, und das ist so unfassbar teuer. Es ist so teuer,
ja,
für nur so 200 Pommesportionen, irgendwie über 2000 Euro, dass ich schon wieder an dem Punkt bin, mir zu überlegen, okay, dann machen wir es halt doch selber.
Es ist krass, ne? Ich weiß nicht, ob Halal-Essen auch so teuer ist, aber Koscher-Essen ist halt noch mal teurer. Und wir machen das extra schon so, dass wir Köche haben, die dann halt bei uns in der Küche kochen. Aber es ist einfach, es ist schon krass, wie viel Budget darauf auch geht. Und ich weiß auch noch, als ich angefangen habe, bei Hillel zu arbeiten, haben wir wirklich noch selber organisiert, dass gekocht wird mit den Leuten. Und das war irgendwann aber einfach nicht mehr machbar, weil das sind einfach 8 Stunden.
Ja.
Also ein ganzer Arbeitstag war dann weg.
Total. Und dann bist du ja auch fix und fertig. Und du brauchst ja eigentlich noch Kraft, irgendwie in der Veranstaltung noch zu moderieren, zu sprechen, was auch immer. Oder überhaupt mit Menschen ins Gespräch zu kommen.
Ja, also things you do as a priest, auf jeden Fall Veranstaltungsorganisatorin, Caterer und Hausmeisterin.
Ja, ich habe das Gefühl, ich bin eigentlich so Eventmanagerin.
Ja, genau.
Absolut. Eigentlich.
Das gehört irgendwie auch dazu, ja. Aber weil wir vorhin jetzt gesagt haben, viele Einladungen, dieses Jahr haben wir 3 eine Einladung vom Bundespräsidenten Herr Steinmeier bekommen.
Und wir haben abgesagt.
Wir haben absagen müssen. Es ist
oh mein Gott.
Wir sind
zu fame.
Nein! So sorry. So sorry. Ist mir jetzt auch ein bisschen unangenehm und peinlich, aber
Wir wären echt gern dabei. Und zwar war die Veranstaltung bei der Wilmersdorfer Moschee. Aber genau, vielen lieben Dank für die Einladung,
genau,
Herr Steinmeier,
vielen Dank.
Sie unseren Podcast sich anhören. wir sind hoffentlich nächstes Jahr dabei.
Aber es hat ja vor allem die Moschee auch eingeladen und da wollen wir uns vor allem auch bedanken.
Das ist ja auch eine coole Moschee.
Wollen wir uns auf jeden Fall bedanken und
uns
sehr leid, dass wir nicht konnten. Ich habe immer, glaube ich, gesagt, wenn ich so Veranstaltungseinladung bekommen habe, ist ja nicht der Bundespräsident, der eingeladen hat, das ist jetzt ein bisschen zu stressig, es geht nicht. Und jetzt ist es so und jetzt musste ich tatsächlich doch absagen, weil ich einen ganz wichtige Gemeindeveranstaltung habe.
Ja.
Und ja, ihr kennt das, auch die Zuhörenden wahrscheinlich, manchmal clashen irgendwie die
Termine
und die Veranstaltung aufeinander und vor allem, wenn es kurzfristig ist. Für mich ist das immer noch mal schwierig mit Kinderbetreuung, da jemanden zu finden.
Mhm.
Und das ist auf jeden Fall ein Learning. Wir haben ja schon mal über Burnout und Aktivismus und Ehrenamt gesprochen und das ist mein Learning so aus dem letzten Jahr, dass ich da meine Grenzen ziehen muss und nicht jeden Abend weg sein kann.
Eben.
Wir hoffen auf nächstes Jahr.
Absolut. Also nochmal vielen lieben Dank, Herr Steinmeier, vielen lieben Dank, Imam
Aziz,
für die Einladung.
Ja,
dieses Ramadan habe ich auch tatsächlich, also dadurch, dass wir mit dem House of One dieses Jahr im Rathaus Tiergarten waren, war das auch nochmal so ein Special-Moment, als ich hingelaufen bin und habe gesehen, dass am Rathaus Ramadan Kareem steht. Also wir haben ja letztes Jahr auch darüber gesprochen gehabt, über die Ramadan-Beschmückung in Frankfurt und Köln. Und dieses Jahr war es auch etwas zu sehen in Berlin. Es hängt immer noch am Rathaus. Also
vielleicht hat jemand die Folge gehört.
Genau.
Ich fand es auch cool, weil ich habe das gesehen in euren Instagram-Stories alle, die ihr da wart. Und dann habe ich das immer gesehen. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, aber ich fand einfach die Art und Weise, wie das gemacht wurde, sah einfach aus wie so ein Hipster-Restaurant, wie so ein cooles. Wisst ihr, was ich meine?
Neon-
und ich war so, das ist so Berlin. Ja. Das ist so Berlin macht Ramadan-Deko. Ja.
Aber man freut sich tatsächlich. Das hat dann schnell eine andere Atmosphäre. Ja, Fasten. Nicht nur das muslimische Fasten ist ja momentan am Start, sondern auch das christliche Fasten seit Aschermittwoch. Maike, was ist Aschermittwoch? Was feiert ihr? Wie feiert ihr?
Ja, wir befinden uns auch gerade in der 40-tägigen Fastenzeit und die beginnt mit Aschermittwoch. Man könnte auch sagen, ich glaube, KarnevalistInnen würden sagen, mit Aschermittwoch hört der Karneval auf. Ich würde sagen, mit Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit und der Aschermittwoch ist ein Tag oder daher hat er auch seinen Namen, weil Menschen dort vor allem im katholischen, aber auch im evangelischen Gottesdienst ein Aschekreuz auf die Stirn bekommen. Das geht zum Beispiel, hängt damit zusammen, dass schon in der Bibel, aber auch im christlichen Verständnis Buße und Asche einhergehen. Dass es einmal eine Erinnerung ist, woher kommen wir und auch eine Verknüpfung ist mit der Buße, der Beginn einer Zeit, um auf sich selbst sich zu besinnen und vor allem Platz und Raum für Gott zu schaffen. Und das machen Christinnen auf unterschiedliche Art und Weise. Da gibt es verschiedene Traditionen. Es gibt auch ein striktes Fasten. Das möchte ich auch nochmal explizit betonen. Das gibt es auch. Das ist auch christliche Tradition. Das wird häufig so ein bisschen vergessen. Oft wird ganz oft gesagt, ja, bei denen ist es ja ganz locker. Das ist nicht meine Tradition, aber es gibt auch die Tradition, in denen Christinnen tatsächlich auch auf bestimmte Speisen verzichten, zum Beispiel nur eine Hauptspeise nehmen und sonst nur noch kleine Zwischenmahlzeiten, wenn überhaupt, zu sich nehmen, dass am Freitag ein viel strengeres Fasten zum Beispiel ist. Also das gibt es auch in den jeweiligen Traditionen. In der evangelischen Tradition ist es nicht so verankert gewesen. Das liegt vor allem auch an der Reformation und an so den Einflüssen von Martin Luther, der sich gegen so ein striktes Fasten gestellt hat. Aber nach und nach wurde und wird das Fasten auch bei evangelischen Christinnen wiederentdeckt. Und es gibt so eine jährliche Aktion von der evangelischen Kirche, 7 Wochen ohne. Die habe ich auch schon in der anderen Fastenfolge vorgestellt und in diesem Jahr, also sie hat dann immer einen Titel und ein Thema und darauf besinnt man sich dann so ein bisschen. Das heißt gar nicht immer, dass man auf etwas verzichten muss, sondern dass man sich vielleicht ganz bewusst mit einem Thema auseinandersetzt oder sich einem Thema öffnet. Und in diesem Jahr ist es, glaube ich, 7 Wochen ohne Luft holen, irgendwas mit Luft holen.
Also nicht atmen?
Doch.
Durchatmen?
Irgendwie so. Oh Gott, das habe ich total. Ich mache da sogar mit bei der Aktion. Es ist mir jetzt gerade ein bisschen unangenehm. Ich habe es hier doch liegen.
Passiert einfach das so viel. Passiert.
Ich habe es hier doch liegen.
Vergisst man sowas.
7 Wochen ohne Panik.
Aha.
Luft holen. Genau, und dann gibt es immer so ein Heft dazu und Plakate. Und es gibt auch so einen Fastenkalender, so ein bisschen aufgebaut wie ein Adventskalender, dass man so zu jeder Woche und zu jedem Tag dann so kleine Impulse bekommt, mit denen man, auf die man sich dann besinnen kann. Und das finde ich ganz schön. Da mache ich immer sehr gerne mit. Da gehe ich gerne mit.
Das erinnert mich ein bisschen, ich sehe ganz oft auch so Ramadan-Kalender, aber auch so diese, so, wie nennt man das? Das hat ein bestimmtes Wort, aber so Mindfulness-Bücher, wo man dann irgendwie so Impulse für den Ramadan bekommt und dann irgendwie so, also so schreiben soll oder irgendwelche Reflexionen. Ja. Das ist ja interessant, okay, cool.
Also es ist natürlich jetzt nichts Religiöses, aber ich sehe das auch.
Aber so als Hilfestellung, oder?
Ja, genau, dass man sich das überhaupt notiert und es ist ja auch, glaube ich, immer gut, Gedanken zu notieren. Ich wollte aber noch mal ganz kurz zu Maike. 7 Wochen ohne Panik, oh Gott, ich bin ja eine Person, wenn ich weiß, bei uns, also in den in Büroräumlichkeiten werden wir ein Iftar veranstalten und ich bin diejenige, die, oh Gott, angenommen, die Gäste kommen um 17 Uhr und bei mir muss schon 16.30 Uhr alles fertig sein. Aber wenn ich sehe, dass mein Kollegen noch irgendwie so, okay, sorry in der Hinsicht, ich weiß, ihr hört mir zu, aber ihr wisst ja, wie panisch ich bin. Und wenn es dann 16 Uhr ist, dann bin ich auf einmal voll in Panik. und ich werde auch voll ernst und dann kommandiere ich auch noch rum. Ich hasse es an mir, aber das ist halt so, ich kann es nicht so krass ertragen, wenn Menschen dann noch langsamer arbeiten, weil ich möchte dann zack, zack, muss alles passieren. Und ich glaube, so 7 Wochen ohne Panik müsste ich mir, glaube ich, auch so ein bisschen angewöhnen.
Ja, Kybra, herzliche Einladung zum christlichen Fasten. Ich kann dir ja, wir sehen uns ja, ich kann dir gerne den Fastenkalender mitbringen, dann kannst du dir die Impulse ja ein bisschen durchlesen. Aber das christliche Fasten hat so ein bisschen, und da sehe ich auf jeden Fall eine Überschneidung zur islamischen Tradition, dass es auch eine Vorbereitung auf die Gottesbegegnung ist. Also das Zurückhalten, den Körper und Geist zu reinigen, in Anführungsstrichen, frei zu werden von dem, was der Alltag irgendwie belegt, vielleicht auch an Gedanken oder Abläufe, schlechte Angewohnheiten im Alltag, die man sich so angeeignet hat, sich darauf zu konzentrieren und vielleicht die zu lassen oder zu verändern. Es ist kein Muss, sondern eigentlich ist immer der Gedanke dahinter, Platz zu schaffen für die Beziehung zu Gott, Platz zu machen für das eigene und für die Beziehung zu Gott. Und ich dachte, ich bringe euch noch mal eine Aktion mit, die ich noch nicht in der letzten Folge vorgestellt habe. Kennt ihr sogenannte Hungertücher?
Hungertücher?
Also irgendwas, ja, aber ich könnte jetzt nichts erklären. Mm-mm. Ich habe es schon mal gehört, auf jeden Fall.
Also es gibt Hunger, die Tradition der Hungertücher oder auch Fastentücher oder auch Passionstücher, die haben unterschiedliche Namen. Und diese Tücher verhüllen in der Fastenzeit in den Kirchgebäuden die bildlichen Darstellungen Jesu, in der Regel zum Kruzifixe. Und es gibt da die Tradition, dass die da drüber gehangen werden, diese Tücher, also über den Altar, wenn der bildliche Darstellung der Kreuzigung Jesu zeigen, oder dass sie sogar abgehangen werden von dem Altarbereich hin zum dem Bereich, wo die Gottesdienstbesuchenden sitzen. Und dass diese Abtrennung trennt quasi optisch Altarraum von Gemeinde. Man könnte damit sagen, das Feierliche, das Heilige, den Schmuck, das Festliche wird bedeckt, wird belegt, so wie die innere Fastenzeit eben auch. Das heißt, dass man nicht nur auf das körperliche Fasten sich hineinbegibt, sondern auch auf ein optisches, auch auf ein liturgisches Fasten. Mhm. Das finde ich eine ganz interessante Tradition. Ich selber habe das noch nie miterlebt. Also wenn es eine Gemeinde gibt, die das feiert, genau so, das würde ich gerne mal miterleben. Meine Kirche gibt das leider nicht so her, dass ich ein Fastentuch über diesen Hochaltar spanne. Da muss ich mich nochmal mit beschäftigen. Aber ich finde, das ist eine ganz schöne Tradition. Aber generell zu diesen Fastentüchern. Es gibt da, die sind schon, das ist so eine wahnsinnig alte Tradition, geht vor allem zurück auf den Tempelvorhang im Jerusalemer Tempel. Das ist die Verbindung dazu, welcher ja auch das Allerheiligste bewahrte. Mhm. Und das ist so ein bisschen der Gedanke dahinter. Und es gibt es eine besondere Aktion schon seit, glaube ich, vielen Jahrzehnten. Und zwar gibt es von dem katholischen Hilfswerk Miserior das sogenannte Hungertuch. Und das wird alle 2 Jahre rausgegeben. Und das ist ein großes Leinentuch, das gestaltet wird, immer von einer Künstlerin, zum Beispiel aus dem südamerikanischen Raum, aus Indien, aus einem afrikanischen Land. Also es wird vor allem der Fokus darauf gelegt, dass es Christinnen aus anderen oder außereuropäischen Ländern sind und die eine eigene Interpretation von der Passionsgeschichte zeigen.
Aber ist dann Jesus da drauf auf dem Fastentuch, obwohl er verhüllt wird?
Ja. Das könnte sein, dass Jesus dann da drauf ist. Aber es obliegt der Interpretation der Künstlerin. Manchmal sieht man auch keinen Jesus.
Ja, ich wollte nur verstehen.
Und ich dachte, ich beschreibe euch, also häufig sind das dann eigene Interpretationen, die im Zusammenhang stehen mit der eigenen Kultur oder die im Zusammenhang stehen mit, weiß ich nicht, wo ein moderner Input gegeben wird. Und ich dachte, ich stelle euch das Hungertuch von diesem Jahr vor. Das ist von der Künstlerin Constanze Trommer. Und das Bild heißt Liebe sei Tat. Und auf diesem Bild sieht man Kinder auf einer Sandbank. Dazwischen eben das Meer, sehr ruhig und seicht. Im Hintergrund bahnt sich irgendwie ein Sturm an und in der Mitte sieht man ein weißes, großes Plastikzelt, was an ein Zelt von Geflüchteten zum Beispiel erinnert, von Hilfswerken, die diese Zelte für Geflüchtete aufbauen. Davor sieht man ein Schlauchboot und man sieht Kinder, die in dem Schlauchboot sitzen, die zusammen spielen, die ja, Gemeinschaft zeigen, die miteinander arbeiten und an etwas bauen, die sich tragen, an den Händen halten. Also es ist ganz, ganz viel los in diesem Bild. Und es ist so die Tradition, dass sich katholische oder auch evangelische Gemeinden diese Hungertücher bestellen. Die bekommt man dann in groß und hängt sich die entweder im Altarraum auf oder sie werden als für Gemeindeabende verwendet und es wird dazu geredet und gesprochen. Gerade in dieser Fastenzeit ist das so eine Tradition, damit man in dieser Fastenzeit, und da kommt für mich die Überschneidung auch zu Ramadan, auch um den Nächsten kümmert. Also den Blick von sich und der eigenen Gottesbeziehungen hin auf den anderen Menschen wendet und über den eigenen Tellerrand schaut. Deswegen ist das auch so wichtig, mit Christinnen und Menschen außerhalb der Sicht, außerhalb der eigenen Bubble, der eigenen Gemeinde zu beschäftigen. Das ist der Hintergrund dieser Hungertücher und wahrscheinlich können das andere Menschen viel, viel besser erklären. Also nur her damit mit euren E-Mails und auch eurer Kritik, wenn ich hier was falsch erklärt habe. Aber ich dachte, das ist so eine coole Tradition, die will ich hier mal vorstellen.
Aber mega interessant. Gerade auch die die Redewendung über den eigenen Tellerrand hinweg. Also ich habe einen Teller vor mir und ich schaue, ob mein Nächster auch etwas auf dem Teller hat. Und wenn nicht, dann tue ich vielleicht von meinem Teller ein bisschen was abgeben und da ja, spenden, Nächstenliebe, zu schauen, dass das in der Gesellschaft auch jede auch etwas hat. Das ist mega spannend. Danke.
Kennt ihr die Sprachwendung am Hungertuch nagen?
Ja.
Ich meine, dass ich gelesen habe, dass dieses am Hungertuch nagen vom am Hungertuch nähen kommt. Dass das irgendwie gar nicht unbedingt mit dem Essen zu tun hat, sondern eigentlich mit dem Nähen. Da muss ich nochmal nachforschen, aber irgendeine Verbindung gibt es da. Falls ihr die wisst, liebe Zuhörende, schickt uns die gerne. Ich recherchiere auch nochmal, aber irgendeine Verbindung hatte ich gelesen, liegt da auch im Hungertuch.
Sehr spannend. Weil wir jetzt gerade Teilen, Spenden gesagt haben. Und gestern war ein jüdisches Fest, was ja auch mit Fasten und Spenden auch zu tun hat. Und zwar war ja gestern Purim. In dieser Hinsicht erstmal Purim. Heute ist auch noch Purim. Ach stimmt, bis heute Abend, oder?
Ja.
Genau, Purim Sameach.
Genau, danke.
Und ja, Rebecca, erzähl doch mal, was habt ihr gestern und heute werdet ihr machen und wie stellt man sich das so vor?
Also ich glaube, Purim ist oft bekannt für Hedonismus oder irgendwie so komplette Eskalation. Mhm. Und es hat ja auch viel so Karnevaleskes. Also man verkleidet sich und genau, das ist, glaube ich, so die übliche, verbreitete Blick auf Purim. Aber eigentlich ist Purim noch viel mehr und viel tiefgründiger. Und was viele auch nicht wissen, und das ist auch jetzt nicht unbedingt was vielleicht von super, super vielen jüdischen Menschen praktiziert wird, aber es gibt den Ta'anit Esther, den Fasttag der Esther, der am 13. Adar ist. Also der fängt an, bevor Purim am Abend anfängt. Und es ist so, es ist kein 25-Stunden-Fasten, das haben wir nur an Yom Kippur. Aber es ist auch Trockenfasten von halt die Morgenstunden. Ich glaube, oh Gott, wann war das? Gestern um 5 Uhr, 4 Uhr morgens, irgendwie sowas in die Richtung, bis dann halt abends fast um 7. Genau, und man fastet, weil, ich weiß nicht, wie vertraut ihr alle mit der Megilla, also mit der Esther-Geschichte seid, aber es ist so, dass es ja mehrere Charaktere in diesem Buch gibt, die so die Hauptcharaktere sind. Und zwar gibt es einmal Achashverosh, den König, dann gibt es Esther und Haman und Mordechai und auch noch Vashti, zu der komme ich gleich nochmal. Und es ist so, dass Achashverosh seine erste Frau auf eigentlich ziemlich grauenvolle Art und Weise halt aus seinem Schloss vertreibt, weil sie ihm nicht gehorchen will, weil sie sich nicht nackt vorführen lassen will vor seinen Gästen. Und dann macht er, ich sage immer so, Beauty Pageant, also es ist so ein Schönheitswettbewerb dann, den er ausruft, damit er eine neue Frau kriegt, auch ein bisschen problematisch alles. Und dann, das gewinnt dann Esther, die auch Hadar genannt wird. Und Esther versteckt aber ihre Identität als Jüdin. Also Achashverosh heiratet sie, aber er weiß nicht, dass sie eine Jüdin ist. Und ihr Ziehvater oder Onkel oder es gibt da so ganz komische, viele Familienbeziehungen. Mordechai ist ein jüdischer Mann, der halt auch den König tatsächlich einmal vor einer Verschwörung gerettet hat, aber irgendwie vergisst der König das. Dieser König ist sowieso so ein bisschen, weiß ich nicht, der macht nie eigene Entscheidungen und der ist eigentlich ein bisschen wie so ein riesengroßes Kind, finde ich immer. Und dann gibt es Haman. Und Haman ist der Bösewicht. Und das ist vielleicht auch ganz cool. Also es ist eine Mitzwa, die Rolle zu hören und die Geschichte von Esther. Und immer wenn der Name Haman kommt, dann brüllen alle und buhen. Und wir haben auch so Ratschen. Oder du trommelst oder du mit den Füßen stampft man, damit man den Namen nicht hört, weil er so böse ist, dass er ausgelöscht werden soll aus der Geschichte. Und er möchte alle Juden umbringen, weil Mordechai sich weigert, sich vor ihm zu verbeugen. Weil er sagt, in meiner Religion verbeuge ich mich nur vor Gott und nicht vor Menschen. Und dann fängt Haman halt an, diesen Coup auszuspinnen und geht zu Achashverosh und so, die Juden in deinem Reich, sie werden zu mächtig. Also es ist so sehr typisch, auch wie heute Antisemitismus funktioniert. Und sie wollen dir nicht mehr gehorchen, also diese Doppelloyalitäten, auch die Jüdinnen, Juden immer vorgeworfen wird. Und Achashverosh ist halt so ein bisschen so ein Noob und kriegt halt irgendwie nichts alleine hin und hört immer auf alle anderen und ist so, ja, okay, dann lass die mal abschlachten am 14. Adar. Also die haben dann Purim, heißt das Los auch, oder Schicksal, und die würfeln dann, und das erfährt Mordechai und sagt es dann Esther und sagt, du musst jetzt was tun, weil du bist in einer Position von Macht und du musst dein Volk retten. Und sie bereitet sich auf so ein großes Festessen auch vor, an dem sie halt einen Plan hat, dass sie Achashverosh erzählt, wer sie eigentlich ist, und versucht halt Hamans Plan zu durchkreuzen. Und es wird gesagt, und es steht auch in der Rolle, dass sie davor gefastet hat. Und dieses Fasten machen wir nach, oder wir im Sinne von Leute, die das halt machen möchten. Nicht alle Leute müssen auch fasten und sollen fasten oder wollen. Und was noch ganz cool ist, ich weiß, ich rede gerade schon sehr lange, aber was vielleicht noch ganz interessant ist, ist, seit den 90er Jahren wird dieses Fasten auch in Verbindung gebracht mit der Agonar-Krise. Also es ist eine Agonar ist eine gekettete Frau, die halt in einer lieblosen, nicht vorhandenen Ehe gekettet ist, weil der Mann ihr kein Scheidungsdokument geben will. Und viele benutzen diesen Tag auch, um an Opfer von oder Betroffene von sexualisierter Gewalt zu erinnern, weil in dieser Geschichte, also in dieser Esther-Geschichte, es auch mehrere Vorfälle gibt, die beschrieben würden, die extreme, misogene, sexualisierte Gewalt gegenüber Frauen darstellen. Und Haman, es gibt auch eine Stelle, wo so ein bisschen angedeutet wird, dass Haman versucht, Esther zu vergewaltigen. Und genau. Und es gibt viele Aktionen dann an dem Tag auch von Leuten, die dann halt fasten und die da irgendwie Aufmerksamkeit zu diesem Thema bringen. Und danach gibt es halt das absolute Crazy-Fest.
Ich wollte gerade sagen, gibt es dann einen bestimmten Moment, wo das dann gebrochen wird? Also mit einer zeremoniellen Eröffnung? Ist das Form, Geschichten, Vorlesen und Ratschen? Oder genau, wie beginnt das dann?
Also man darf nicht gestern zum Beispiel durfte man nicht vor 7 Uhr abends aus der Megillah lesen. Also es gibt dann da so Uhrzeiten. Und es war dann einfach so, dass meine eine Kollegin und ich und mein Chef haben auch gefastet. Und wir hatten so Kopfschmerzen irgendwie alle und wir waren richtig durch. Und dann war es aber kurz vor dieser Rolle und meine Kollegin und ich sind so in die Küche gegangen. Ich breche immer mit Kokosnusswasser. Und sie mit Apfelsaft. Und dann haben wir uns da so Sachen so reingepfeffert und dann irgendwie so Sachen in den Mund gestopft und mussten gleich zur Lesung. Und das ist vielleicht auch ähnlich, was Kybra vorhin erzählt hat, mit diesem, dass du dich gar nicht so sehr um dich selber kümmern kannst, sondern immer um andere. Ich habe auch gestern, weil ich so Kopfschmerzen hatte und so hungrig war und irgendwie so fertig, war irgendjemand so, oh, dürfen wir auch schon vom Buffet essen? Und die meinte das gar nicht böse. Und ich war so, ich habe die ganze Zeit gefastet, okay? Und sie war so, okay, Rebecca. Und ich war so, sorry. Ich weiß gar nicht, woher das gerade. Aber ich war so gestresst. Yeah.
Kann ich voll verstehen.
Ja.
Und ich sehe gerade auch, dass du noch gelbe Nagellack hast. Und gestern habe ich auch gesehen, ihr habt Minion-Kostüme gehabt. War das richtig?
Ja.
Ach, wie cool.
Genau, wir waren bei Hillel, alle, die bei Hillel arbeiten, waren wir Minions. Eigentlich war es so, dass unser Motto war Helden. Aber irgendwie meine Kolleginnen fanden das witzig. Und ich finde es auch ganz witzig, weil die Minions versuchen hier immer den Superschurken zu helfen. alles aufzubauen und so. Und wir sind sozusagen die Minions von der Community.
Und jedes Jahr sich immer was Neues einfallen zu lassen, also das kennt man ja auch von Karneval oder wir sagen in Süddeutschland, glaube ich, eher Fasching, dass das da immer wieder kreativ quasi.
Ich liebe das aber.
Ja.
Ich habe mal an euch eine Frage. Wenn ihr jetzt zum Beispiel zum Iftar, zum Fastenbrechen oder zu anderen Festen nicht religiöse Friends oder Friends eingeladen habt, die nicht Teil eurer Religionsgemeinschaft sind, gibt es No-Gos, die Menschen nicht tun sollten? Also so wie jetzt die Frage, die du gerade bekommen hast von einer Person aus der Community. Können wir auch schon vom Buffet essen? Gibt es irgendwie No-Go, wenn man zum Beispiel beim Fastenbrechen oder so eingeladen ist, als nicht-muslimische Person, weiß ich nicht, zum Beispiel
Schweinefleisch mitbringen?
Oder hattet ihr mal eine Situation, wo ihr sagtet, okay, das war jetzt irgendwie ein bisschen unelegant?
Ich glaube, ich hatte mal erzählt, ganz kurz vielleicht nochmal deswegen, bei einem so interreligiösen Fastenbrechen kam eine Frau, auch eine Frau im Amt vom Bezirk, und da meinte sie so, eigentlich wollte ich heute gar nicht kommen, und als ich heute hier reingekommen bin, habe ich sehr viele Frauen mit Kopftuch gesehen und das gehört doch gar nicht hier. Und ich denke mir so, Bro, warum bist du hier?
Verpiss Hallo? Dich. Sorry. Ja, aber wirklich.
Vor allem, sie sagt das mir ins Gesicht. Ich habe auch damals auch noch ein Kopftuch gehabt. Also ich weiß nicht, was sie sich denkt. Also No-Go, ja. Wenn ihr da seid, dann benimmt euch. Also
benimmt euch wie Menschen.
Ja.
Benimmt euch, also, so wie euch eure Mutter erzogen also ich, hat und
auch
euer
wenn man
Vater,
sich das
oder?
Irgendwie denkt, dann warum bin ich die Person, mit dem du das irgendwie besprichst, keine Ahnung. Also, und aber ansonsten ja so Essen, bevor es Fastenbrechen ist, das aber es ist, glaube ich, auch ein bisschen selbsterklärend. Aber was genau, was uns mal passiert ist, wir haben ja im Forum Dialog ein Projekt Sharing Ramadan. Da matchen wir nicht muslimische Menschen mit muslimischen Haus, mit Gastgeberinnen und Gastgeber. Mhm. Also das heißt, das ist auch sehr persönlich. Die Menschen machen ihre eigenen Wohnungen, die Türen auf, und da kommt ein wildfremder Mensch. Mhm. Und wir haben halt eben die Koordination. Und einmal war es so, dass die angemeldete Person, die hat halt voll höflich gefragt, ja, gibt es da Kinder? Ich würde gerne ein Geschenk mitbringen, weil die Familie uns ja bei sich beherbergt. Und dann meinten wir ja so, wie sie wollen. Also ich glaube, Schokolade kommt gut an, ich weiß nicht, Blumen kommen gut an, aber sie müssen nicht. Sie hat es ja sehr gut gemeint. Dann war sie eben da, und als ich mit der Gastgeberin im Nachhinein eben ein Telefonat hatte, wie es eben, wie der Abend so war, meinte sie, sehr schön, sehr toller Abend. Bloß haben die Gäste Schokolade mit Alkohol mitgebracht und vor den Kindern das gegeben. Und da musste sie noch zu ihren Kindern sagen, dass könnt ihr jetzt nicht essen, aber ihr war es auch peinlich, das direkt vom Gast zu sagen, weil sie die Gästin auch nicht in Verlegenheit bringen wollte. Also da meinte sie, könnt ihr das vielleicht nächstes Mal kommunizieren, dass die Gäste, wenn sie Schokolade mitbringen, bitte schauen sollten, dass da kein Alkohol drin ist.
Aber generell für Kinder eigentlich Schokolade.
Ja, ich glaube,
das
war
Alkohol,
ganz
oder?
Mal so für die Haushalte. Also so, Pralinen oder so, was Schickes halt. Mm. Und also war ja total lieb gemeint und so. Und wahrscheinlich denkt man nicht so krass darüber, wenn man das sowieso in Pralinen isst. Und ja, das ist vielleicht so ein, ja.
Wenn ich Familienfeiern bin, dann geht es auf jeden Fall immer darum, dass möglichst schnell mit dem Essen begonnen wird. Also es kann kaum jemand aushalten, noch länger zu warten. Es muss eigentlich am besten sofort losgehen. Und es ist quasi eine Todsünde, in Anführungsstrichen, wenn man sich verspätet. Also wenn meine Familie zum Mittagessen irgendwie einlädt, dann ist es nicht 13 Uhr oder 14 Uhr, sondern das ist es 11.30 Uhr Mittagessen oder 12 Uhr. Und wenn man sich dann aber verspätet, dann hat man selber Schuld, die Familie hat dann bereits bestellt und sitzt eigentlich schon beim Essen. Es wird auf jeden Fall nicht gewartet. Das frühe Beginnen des Essens ist heilig.
Aha. Ich durfte früher nie anfangen, bevor nicht alle am Tisch saßen. Und selbst wenn mein Opa hat immer noch so rumgewuselt manchmal. Und dann war es immer so, nee, du musst jetzt auf Sabah warten. Und dann durfte ich nur essen, wenn mein Opa gesagt hat, so, okay, also esst ruhig schon. Und selbst dann habe ich mich aber nicht getraut als Kind und habe dann immer gewartet, bis Opa kommt.
Maike, gibt es im christlichen Sinne, ich weiß nicht, vielleicht, okay, dadurch, dass das Fasten ja nicht so mit Fastenbrechen direkt verbunden ist, vielleicht, aber nach der Fastenzeit kommt ja direkt Karfreitag, soweit ich das weiß. Oder?
Also Karfreitag gehört noch mit zur Fastenzeit dazu. Mhm. Und dann gibt es noch den Karsamstag, und mit der Osternacht kann das Fasten quasi gebrochen werden. Aber wir haben ja in diesen siebenwöchigen Wochen haben wir ja jeden Sonntag einen Cheat Day.
Ah ja.
Also jeden Sonntag kann gecheatet werden. Kann, wenn jetzt Menschen zum Beispiel auf Süßigkeiten verzichten oder Menschen auf Fleisch verzichten, kann am Sonntag gecheatet werden, weil der Sonntag immer ans kleine Osterfest erinnert. Und wir haben in dem Sinne kein gemeinsames Fastenbrechen, wie jetzt in der muslimischen Tradition oder wie es das auch zum Beispiel an Schabbat ja gibt. Ne? Also es ist ja kein Fastenbrechen, aber es ist ein gemeinsamer ritueller Moment, wo der Beginn des gemeinsamen Essens auch und des Schabbats gefeiert wird. Das haben wir nicht, aber wir haben den Ostersonntagsgottesdienst und danach eben in der Regel in der Gemeinde oder in der Familie das gemeinsame Fest. Und da gibt es in der Regel ein Festessen, ein besonderes Essen, was da dann gegessen wird. Und es werden natürlich viele Schokoladeneier verschenkt.
Meine Mutter, wir haben gestern eine Mitzwa von Purim, ist Mishloach Manot. Ich komme drauf wegen Schokoeiern, weil Maike gerade Schokoeiern gesprochen hat. Mishloach Manot sind Geschenke an deine Freunde und du musst zwei Arten von Essen verschenken eigentlich. Und dann mache ich immer so Tüten mit so Süßigkeiten. Und ich habe die für meine Kolleginnen vorbereitet. Und jedenfalls wollten wir, es gab so Smileys bei Lind zu kaufen. Und ich wollte die kaufen eigentlich, aber es hat irgendwie nicht funktioniert, weil die Waage dann nicht funktioniert hat in dem Edeka, ist ja auch eigentlich egal. Und dann meine Mama und ich sehen beide nicht so gut und an der Kasse war so Osterzeug aufgebaut und sie war so, oh, guck mal, da sind doch die Smileys abgepackt und ich war so, Mama, das sind Osterküken. Und sie war so, oh, okay. Und sie war so, ist schon wieder bald Ostern, sie war so richtig verwirrt. Ja.
Moment. Aber ja, wir sehen schon, unsere Feste, auch wenn sie manchmal anstrengend sind, wegen der Orga oder aber auch wegen dem Fasten oder aber auch, weil einfach zu viel zu tun ist und privat noch hinzukommt, haben Feste und diese Art von Tage auch was Freudiges in sich, was sie haben was Verbindendes, wo wir zusammenkommen können und nochmal uns vergegenwärtigen können, was wir machen, wie wir machen und jedes Jahr nochmal die Möglichkeit haben, das anders zu machen, anders zu gestalten oder auch Verbesserungen mit vorzunehmen. Und in dem Sinne würde ich vielleicht sagen, wir lassen jetzt das Thema mal dabei, aber nächstes Jahr werdet ihr uns nochmal bezüglich dieses Thema nochmal hören. Aber vorerst mal möchten wir uns verabschieden. Das war die neue Folge von 331. Und genau, ihr wisst, wenn ihr Fragen habt, ihr schreibt uns an 331podcast@house-of-one.org.
Und alle, die feiern, jüdisch, muslimisch, christlich, in diesen Tagen wünschen wir gesegnete Feiertage.
Genau.
Macht's gut. Tschüss.
Ciao.